Also, ich habe heute ein Thema mitgebracht. Im Himmel wird nicht mehr geweint. Das sind die Verse in der Offenbarung 21, 1 bis 4, die wir gleich lesen. Ich habe schon gehört, ihr habt auch die Jahreslosung schon gehabt, ne? Das Thema. Ist auf jeden Fall ein gutes Jahr, in dem man einfach mal auch mehr vielleicht über den Himmel nachdenken kann, weil es ist, finde ich, ein Thema, was ein bisschen... Naja, was heißt stiefmütterlich? Aber man hört eigentlich nicht so viel, wie man vielleicht gerne drüber hören würde, über den Himmel. Und ich finde das immer sehr dankbar und schön. Wir können schon mal aufschlagen. Lesen wir auch gleich die Offenbarung 21. Aber ich will mich erstmal von der anderen Seite an die Tränen und das Weinen herantasten. Und zwar habe ich mir gestern noch mal so ein paar Ausschnitte aus dem Film angeguckt. Den kennt ihr bestimmt auch. Quo Vadis. Kennt jeder wahrscheinlich, ne? Also viele von uns kennen auch gerade diese Szene, wo dieser wahnsinnige Nero auf seinem Balkon da steht und sich eine Vase bringen lässt für seine Tränen und das brennende Rom beweint und er eben nicht möchte, dass seine Tränen auf den Boden rönnen oder wie auch immer rönnen gerannt sind. Und genau, und während er eben weint, und diesen runtergetröpfelt sind, genau, hat er halt diesen Brand Roms, also genial verkörpert von Sir Peter Ustinov, wissen wir alle, ja. Ob das jetzt alles geschichtlich wirklich so war, sei mal dahingestellt, oder von Hollywood erfunden, ob er jetzt wirklich Rom angezündet hat oder es so halt passiert ist, weil öfter mal Brände waren, und ob er wirklich auch so wahnsinnig war, wie das da dargestellt wurde, ist auch gar nicht so sehr unser Thema heute. Jedenfalls ging er als Brandstifter in die Geschichte Roms ein. Sein Name Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Und er war von 54 bis 68 Kaiser des Römischen Reiches. Jedenfalls steht es fest, dass es diesen Brand gab, entstanden wodurch auch immer. Das war am 18. bis 19. Juli, also das ist, glaube ich, entstanden und ging noch ein paar Tage länger natürlich. Und aufgrund der Winde und aufgrund dieser Bauart von Rom, das viel dicht zusammenstand und viel aus Holz war, ist Rom halt größtenteils zerstört worden. Was aber auf jeden Fall auch geschichtlich belegt ist und auch klar ist, dass Nero schnell einen Sündenbock fand, und das waren die Christen. Sie wurden verhaftet, verurteilt, sie haben grausame Strafen bekommen, sie wurden teilweise als lebendige Fackeln in seinem Lustgarten angezündet oder im Zirkus Maximus den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen, in Tierfelle gesteckt und so weiter. Einige ließ er auch kreuzigen, ihrem Glauben gemäß, ja, so wie Jesus auch gekreuzigt wurde. Und zu den Opfern dieser Verfolgungsmaßnahmen gehörten wohl auch Paulus und Petrus. Und diese durch Nero ausgelöste Verfolgung dauerte circa 250 Jahre in diesem römischen Imperium an. Aber Gott hatte mehr Interesse an den Tränen der Verfolgten als an den Tränen des Verfolgers. Und genau in diese Zeit hinein spricht dieser Vers und ist diese Offenbarung eben auch geschrieben. Ich lese ab Kapitel 21, die Verse 1 bis 4. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und jetzt kommt's, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und diese Worte waren zum Trost geschrieben für die ersten Christen und in der Verfolgung. Und es ist auch zum Trost geschrieben für die letzten Christen und kann sicherlich auch uns trösten. Danach kommt dann der Vers mit der Jahreslosung. Und vielleicht habt ihr das auch schon gehabt, wie das so im Himmel aussehen wird. Auf jeden Fall ist ja eigentlich meine Überschrift schon falsch, ne? Wenn man das hier so liest. Weil hier steht ja eigentlich, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also am Ende... Ich will jetzt nicht genau alles nochmal erzählen, wie das so wird mit der neuen Erde und dem neuen Himmel, aber das ist ja mehr so umgangssprachlich, dass wir in den Himmel kommen. Also eigentlich werden wir ja auf die neue Erde kommen oder auf die erneuerte Erde. ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Vielleicht mache ich das auch mal nächstes Mal. Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, wie weit du darauf eingegangen bist. Aber es wird ja so sein, dass diese Erde mit Feuer vernichtet wird. Nicht mehr mit Wasser, hat er ja gesagt, der Herr Jesus, weil das war ja unter Noah so. Und diese Erde wird verbrennen, aber sie wird auch wieder auferstehen und sie wird erneuert sein. Und sie wird uns vertraut sein und wir werden auf dieser Erde, also auf der erneuerten Erde leben und nicht eigentlich in dem Himmel oder so, wie man sich das vorstellt, als fliegender Engel mit Harfe oder so. Dass das da so steht, es ist ja auch mit Menschen, uns ist es ja auch so, wir werden ja auch vergehen, wir werden ja auch in unsere Einzelteile zerlegt werden, in unsere Atome wahrscheinlich, wenn wir jetzt nicht entrückt werden vorher, und wir werden auch auferstehen und erneuert sein. Und ich glaube, so ähnlich ist das mit der Erde auch. Wir werden uns wiedererkennen, wir werden so sein, wie wir uns auch schon kennen mit einigen Eigenschaften, und es wird auch, glaube ich, die Erde so sein, wie wir sie schon kennen mit einigen Eigenschaften. Also es ist nicht so, dass Gott sagt, ich mache jetzt eine neue Erde, weil so mit der ersten hat es nicht geklappt, ne? Sondern er kommt immer mit seinen Sachen auch zum Ziel, also auch mit dieser ersten Erde und auch mit unserer ersten Schöpfung, indem er die eben dann erneuert und heilt und heile macht und nicht sagt, okay, Versuch 1 hat nicht geklappt, ich mache was völlig anderes. Aber wie gesagt, anderes Thema. Heute wollen wir nämlich über andere drei Punkte nachdenken. Einmal die Tränen der Heiligen, also die Tränen der Christen. Dann der zweite Punkt, den Trost Gottes. Und der dritte Punkt, die ewige Herrlichkeit. Also, Tränen sind normal. Die Tränen, die wir jeden Tag auch vielleicht verlieren, gehören dazu, gehören zu unserem Leben. Und wenn man sich so die Bibel anguckt, dann sieht man auch, dass eigentlich alle Männer wie David, Jeremia und Jesus und so weiter, diese Liste kann man weiterführen, alle auch geweint haben oder in Situationen beschrieben werden, wo sie weinen. Psalm 84, Vers 6 sagt uns, dass es für die Menschen, die mit Gott leben, durchs Tränental gehen wird. Das ist normal, das gehört dazu auf dieser Erde, das lässt sich nicht vermeiden, da kommen wir nicht drum rum, da müssen wir durch. Aber Gott sagt in diesem Vers auch, dass es auch ein Quellort zum Segen für uns wird oder werden kann. Ich zähle noch mal ein paar Leute auf, die uns genannt werden, die geweint haben. Zum einen gibt es den tapferen König Hiskia. Er weinte, als er die Botschaft seines baldigen Todes hörte. Der noch größere König, vielleicht noch tapferere, ich weiß nicht, der David, der bekennt im Psalm 6, Vers 7, müde bin ich durch mein Seufzen, die ganze Nacht schwemme ich mein Bett, mache mit meinen Tränen mein Lager fließend. Jeremia wird der weinende Prophet genannt. Er hat die Klagelieder geschrieben, er heult sich die Augen aus dem Kopf, weil ja, seine Landsleute eben nicht umkehren, weil sie nicht Buße tun, weil sie nicht zu Gott zurückkehren. Und er sagt zum Beispiel, oh, dass mein Haupt Wasser wäre und meine Augen eine Tränenquelle, dann wollte ich Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter meines Volkes beweinen. Wir lesen auch im Neuen Testament von der Sünderin im Haus des Simons, benetzt die Füße des Herrn Jesus mit ihren Tränen und trocknet sie mit ihren Haaren. Timotheus, der Musterschüler des Paulus, vergoss viele Tränen über die Gemeinden, denen er diente. Und natürlich auch sein Lehrmeister selber hat den zweiten Korintherbrief geschrieben, den wir auch als Tränenbrief kennen. Und der Herr selber weinte natürlich auch, zum Beispiel am Grab des Lazarus, weil er den Tod vor Augen hatte und der Tod ihm einfach zuwider war und auch uns. Und sie alle waren nicht irgendwie Sensibelchen oder irgendwelche Heulsusen oder so, sondern es war wirklich so, dass Tränen immer auch Ausdruck seelischer Erschütterung und Zerrissenheit sind. Und so ist es auch bei uns. Auch wir dürfen weinen, auch wenn es vielleicht nicht Erschütterungen sind, wenn wir nicht immer zutiefst erschüttert sind. Wir dürfen einfach auch weinen, wenn uns danach zumute ist. Und jede echte Wiedergeburt hat, glaube ich, auch früher oder später Tränen und Weinen zur Folge. Ich erinnere mich noch daran, dass ich selber, bevor ich mich bekehrt habe, gefühlt jahrelang oder ganz lange schon nicht mehr geweint habe oder sehr wenig geweint habe. Also ich glaube irgendwie fast gar nicht. Also mein Herz war schon richtig hart geworden von der Sünde und von allem. Und ich glaube, ich habe gefühlt jahrelang überhaupt nicht mehr geweint. Aber als Gott mich gerufen hat oder als er mich gefunden hat, als Gott sozusagen mein hartes, steinernes Herz wieder in ein weiches, fleischliches verwandelt hat bei der Bekehrung, da habe ich, weiß ich noch, viel und lange und oft geweint. Ich war ja in Kreling in Therapie, wo ich zum Glauben gekommen bin, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und ja, da habe ich das wieder neu erlebt, neu erfahren. Und ich habe, wie gesagt, viel geweint. Und ja, es ist, glaube ich, auch gut, wenn wir weinen können. Wenn wir ein fleischernes Herz haben, wenn die Sünde uns eben nicht steinhart macht. Das gehört dazu. Spurgeon hat mal das Herz mit einem See verglichen, der durch die Kälte zugefroren ist. Und je länger kalter Frost auf diesen See einwirkt, umso dicker und härter wird dieses Eis. Und ja, das fand ich, das war bei mir irgendwie auch so. Ne? Unser Gewissen, unser Herz stumpft einfach ab und wird immer härter, je mehr wir Sünde zulassen oder Sünde nicht in Ordnung bringen oder ja, uns die Sünde vergeben ist durch den Herrn Jesus. Und auch das Erste, was ein Säugling tut, wenn er das Dunkel der Welt erblickt, ist schreien und weinen. Ja. Das Gleiche gilt eben für unsere zweite Geburt, wenn wir auch das Dunkel unseres eigenen Lebens erkennen. Und ich glaube, dass wir auch nur aus diesem Eingeständnis von Schwachheit auch Kraft bekommen können. Wenn wir sagen, ja, ist alles schon in Ordnung und das kriege ich schon hin und meine Sünden, die ich habe, das waren irgendwie Notlügen und das war alles irgendwie erforderlich und das rechtfertigen, dann werden wir keine Kraft bekommen. Und ich glaube, dass das auch das ist, was Jesus meint, wenn er sagt, glückselig sind die Trauernden, wenn er das in der Bergpredigt sagt. Also es geht darum, dass wir traurig sind über die eigene Schuld, über unser eigenes Versagen und darüber trauern. Das ist eben der erste Schritt für einen Neuanfang. Das sind gesunde und heilende Tränen. Der Zerbruch ist schmerzlich, wenn wir das erkennen. Und das ist auch wichtig und gut so. Und auch der Weg danach ist nicht immer einfach. Auch unsere Heiligung oder unser Weg als Christen weiter ist oft hart und auch oft mit Tränen verbunden. Wenn wir vielleicht Sünden, die wir immer wieder begehen, Fehler, die wir immer wieder machen, nicht unter die Füße bekommen. Wegen unserer Sünden werden wir auch weiterhin oft weinen müssen. Aber wir weinen und Gott tröstet. Gott hat sozusagen den Trost seiner Kinder zur Chefsache erklärt. Er ist derjenige, der sich das zur Hauptaufgabe auch gemacht hat, uns zu trösten. Das ist ihm absolut wichtig. Und hier steht ja in unserem Vers 1, im Himmel werden alle Tränen abgewischt. Und auch auf der Erde steht da aber auch schon die Schmerzen, auch wenn es im Himmel in vollkommener Weise sein wird und auch wenn er wirklich jede einzelne Träne auch damit meint und jede einzelne Träne auch gesehen hat. Wir dürfen auch jetzt schon uns trösten lassen, natürlich hier auf der Erde von unserem Herrn Jesus. Wenn wir im Himmel angekommen sind, dann ist es vollkommen. Dann wird auch keine Träne mehr fließen. Kein Tod, kein Schmerz, kein Geschrei. Mir ist dazu ein Lied eingefallen von Eric Clapton. Ich denke, das kennt ihr auch alle, ja? Tears in Heaven. I know there will be no more tears in heaven. Also ich weiß, im Himmel wird es keine Tränen mehr geben, singt Eric Clapton. Und ich glaube, dass wir, wenn wir im Himmel sind, auch dieser Erde und dem, was hier war, auch keine Tränen mehr nachweinen werden. Wir werden froh sein, wenn wir da sein werden und wenn alle Tränen abgewischt werden von dem Chef, von Gott selber. Aber bis dahin müssen wir immer eine Packung Taschentücher dabei haben. Denn der Weg durch dieses Tränental wird feucht bleiben. Ich habe auch so gedacht, in meinem Beruf ist es auch so, dass ich immer wieder mit dem Tod konfrontiert werde. Ich arbeite ja in der Pflege und es ist immer so, dass der Tod mich innerlich auch erschüttert. Und auch wenn ich das vielleicht nicht immer äußerlich tue, aber innerlich weine ich auch da jedes Mal, wenn ich das erlebe. Unser Nachbar ist jetzt auch vor, wann war das, einigen Monaten gestorben, ne? Den hatten wir auch noch in der Pflege mit dabei. Und es ist einfach, ja, einfach furchtbar. Auch wenn er ruhig gestorben ist. Ich weiß nicht, ob er an den Herrn Jesus geglaubt hat. Ich glaube es fast ja. Ich hoffe es. Zumindest hat er es soweit auch bekannt. Und ich konnte auch mit ihm beten. Und wir konnten auch mit ihm auch was in der Bibel lesen und so weiter. Aber selbst dann, wenn ich weiß, dass jemand im Himmel ist oder gerettet ist, ist der Tod einfach immer noch unser Feind. Und ist der Tod immer noch eine Realität, die wir nicht akzeptieren können oder wollen. Zumindest für mich ist das so. Und ja, es ist immer wieder erschütternd und furchtbar, wie schnell jemand so leer und so kalt und so, ja, so tot einfach ist, wenn er da liegt. Wenn die Wärme einfach aus ihm rausgeht. Aber es gibt auch viele andere Tränen, die geweint werden. Ja, wenn wir vom Arzt kommen mit einer schlimmen Diagnose, Krebs, Parkinson, Demenz, was auch immer. Wir weinen, wenn wir, wie gesagt, immer wieder an uns selber scheitern oder immer wieder die gleichen Fehler machen. Und auch andere Leute, die vielleicht in der Gemeinde sind, wo wir sehen, dass sie nicht vorwärts kommen, dann macht uns das einfach traurig. Es gibt viele schlimme Geschichten, die ich auch in der Pflege immer wieder erlebe, wo Kinder und Eltern keine Kontakte mehr haben, weil es Familienstreitigkeiten gibt, weil es Erbstreitigkeiten gibt, bevor jemand schon gestorben ist und so weiter. Viele, viele Dinge, wo wir weinen müssen auf dieser Erde. Missbrauchte Mädchen und Jungen. Auch heute werden noch Menschen gefoltert um ihres Glaubens willen und so weiter. Oder wie ich auch schon gesagt habe, es gibt auch einfach Schwestern oder Brüder, die nah am Wasser gebaut sind und einfach öfter mal weinen müssen, weil ihnen danach zumute ist. Wir werden auf jeden Fall durch diese Mühlen des Leides gehen und sie wird ja die Tränen aus uns herauspressen, aber sie wird es nicht schaffen, uns zu zermalmen, solange wir eben bei Jesus sind, solange wir uns von ihm auch trösten lassen. Und deswegen müssen wir immer Taschentücher dabei haben und uns auch das gegenseitig reichen. Wir haben auch Gemeinschaft hier heute Morgen gesehen, gehört ist ein wichtiger Punkt dafür. Und jeder von uns wird früher oder später in seinem Leben Verletzungen bekommen, Wunden, Niederlagen hinnehmen müssen, auch wenn es uns jetzt im Moment vielleicht gerade ganz gut geht. Weint mit den Weinenden, Römer 12, Vers 15 fällt mir dazu ein. Und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz großer Teil auch von Seelsorge. Ja, Seelsorge ist ja oft immer so ein hochstilisierter Begriff oder so, wo ich denke, ja, wir brauchen einen Seelsorger oder wer ist ein Seelsorger und wie geht Seelsorge? Ich glaube, das muss gar nicht so hochtrabend sein und ich glaube, das fängt eben schon damit an, wo ich einfach ein Taschentuch reiche, wo ich da bin, wo ich zuhöre, wo ich vielleicht mit jemandem bete. Das ist Seelsorge und das ist auch schon ein ganz großer und wichtiger Teil und das kann auch jeder von uns und dafür hat Gott uns auch zusammengestellt. Aber wir haben gelesen, er wird jede Träne von unseren Augen abwischen. Und Gott ist nämlich selber für uns der allergrößte und allerbeste Tröster. Und ich finde es erstaunlich, dass es da so steht, dass Gott jede Träne, also nicht einfach nur, ja, es wird nicht mehr geweint und ist vorbei, sondern er kennt jede Träne und er weiß um jede Träne und er wird jede Träne von uns abwischen. Früher hat das meine Mutter getan, ja. Wenn ich als Kind hingefallen bin, dann hat sie ein Lied gesungen, ich saß auf ihrem Schoß oder wie auch immer. Aber heute macht sie das nicht mehr. Nein, heute macht es mein Vater sozusagen, mein Vater im Himmel. Und früher waren es die Worte meiner Mutter, die Mut machten und die Lieder, die sie gesungen hat. Heute sind es die Worte Gottes, die einfach Mut machen. Und die Lieder, die wir vielleicht singen können, die Psalme, die wir haben. Paulus spricht in 2. Korinther davon, die Verse, also Kapitel 1, 3 und 4, da heißt es, er spricht von dem Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unseren Bedrängnissen, damit wir wieder die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet sind. Also muss man sich nochmal in Ruhe auf die Zunge zergehen lassen. Aber Gott ist der Gott allen Trostes und er tröstet uns. Und das merken wir durch seinen Heiligen Geist, durch den großen Tröster. Und da entsteht wieder ein Prinzip der Gemeinschaft und dessen, dass wir eben auch wieder andere trösten können, weil wir getröstet wurden. Das ist ja ein Segen, den wir bekommen und ein Segen, den wir weitergeben können. Und es bleibt aber so, dass ja Gott der vollkommene Tröster ist, aber er uns natürlich auch immer ein Stück weit mitarbeiten lässt und mit einbezieht. Vor 3500 Jahren ungefähr wussten auch die Freunde Hiobs schon um diese Eigenschaften Gottes. Da heißt es nämlich, sind die Tröstungen Gottes zu wenig oder ein Wort, das sanft mit dir verfuhr? Der Trost Gottes wird uns erst im Himmel, wie wir das hier oder auf der neuen Erde beschrieben bekommen haben, zuteil werden. Aber auch jetzt schon ist es so, dass Gott sich um uns kümmert und dass er uns nicht alleine lässt. Auch schon auf der Erde kriegen wir seinen Heiligen Geist, der uns einen Frieden und eine Ruhe und einen Trost geben kann, der manchmal auch unerklärlich ist, den wir nicht mit dem Intellekt verstehen können. Genau, im Himmel ist es so, dass es eben nicht diese große Schwamm-drüber-Aktion geben wird, sondern jede einzelne Träne. Alles ist für Gott wichtig und auch wir im Jetzt, im Hier und Jetzt, jeder Einzelne. Er spricht mit uns, er ermuntert uns und er hilft uns zu verstehen, uns auch Dinge einfach einzuordnen, wenn wir uns an ihn wenden. Wenn wir im Gebet bei ihm sind, wenn wir, so wie David auch, mit unseren Tränen, mit unseren Gedanken, mit unseren Sorgen und Nöten zu ihm kommen. Gustav Knaack wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ja, das Lied kennt ihr wahrscheinlich. Ein bekanntes Lied von ihm, da heißt es, keiner wird zu Schanden. Und in einer Strophe, nun, so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot, alle meine Sorgen, eigene und fremde Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt. Und ich glaube, das ist ja einfach ein ganz tröstliches Lied, was wir auch mal singen können, wenn es uns schlecht geht. Ein tröstlicher Gedanke. Und da wird es auch nochmal so ausgedrückt. Wir können wirklich mit allem, was uns traurig macht, zu dem perfekten Tröster kommen. Es interessiert ihn wirklich jedes einzelne unserer Gedanken und jedes einzelne unserer Tränen. Und es geht auch darum, dass wir oft vielleicht Leid über andere haben, über Krankheit und über Tod. Und Gott hat das alles durchgemacht. Gott kennt das und er kann uns verstehen. Und er ist ein hoher Priester, haben wir auch gesehen, der ein Leben gelebt hat und der alle diese Dinge auch selber erkannt hat. Er ist nicht irgendwie im Elfenbeinturm, er spricht nicht irgendwie von oben herab vom grünen Tisch, sondern er ist einer, der alles selber durchlebt hat. Gott sagt zu Hiskia, ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen und ich will dich heilen. Das ist unsere einzige Chance, dass wir uns an den Herrn Jesus hängen. So wie Hiskia, so wie David, so wie viele andere Vorbilder. Ich möchte nochmal ein Zitat von Luther sagen. Der hat gesagt, ich muss zweifeln und verzweifeln, aber das lasse ich, mich an den Baum zu hängen wie Judas, sondern ich hänge mich an den Hals oder den Fuß Jesu, so wie die Sünderin. Und ich glaube, das ist ja unsere einzige Chance oder das Wichtigste, was wir machen können, einfach uns an den Herrn Jesus hängen. Manchmal können wir einfach auch nicht mehr, ne? Uns einfach vor Jesu Füßen niederwerfen. Im Hebräerbrief steht das, ja, wir haben einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden, doch ohne Sünden. Und das, ja, das ist was ganz Besonderes, das ist was ganz Großartiges. Das gibt es sonst ja auch nirgends in irgendwelchen Religionen, dass Gott selber sich klein macht, ja, wie eine Erbse oder noch kleiner in Marias Bauch, dass er Mensch wurde, dass er sich schmerzhaft durch den Geburtskanal gezwängt hat, dass er arbeiten musste, dass er trinken, schlafen, essen musste, dass er Schmerzen hatte wahrscheinlich. Wenn er viel gearbeitet hatte, hat ihm der Rücken wehgetan und so weiter. Und das ist allein schon was ganz Großartiges. Er kannte das alles. Er kannte Armut. Er kannte es, auch auf der Flucht zu sein, so wie heute auch viele Menschen wieder auf der Flucht sind, auf der Welt hin und her. Und er kannte es auch, von seiner Familie oder von Teilen seiner Familie verachtet und auch ausgeschlossen zu werden. Auch das hat er erkannt. Er war ein Mann, der physische Schmerzen erlebt hat. Wir kennen den Begriff Jesus, ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut, so wird er von Jesaja genannt. Er ist mit all diesen Dingen vertraut, mit all dem und noch viel mehr, was uns und mich und dich auch betrifft. Und er hat sich tief gebeugt und er ist diesen untersten Weg gegangen. Und deswegen kann er so gut trösten. Ich glaube, das ist auch eine Logik des Trostes. Wenn ich irgendwas Schlimmes erlebt habe, dann kann ich mich am besten bei denen aufgehoben fühlen, die das auch erlebt haben. Ja, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Schulden habe, dann werde ich mich wahrscheinlich nicht von irgendeinem Millionär trösten lassen, der mich überhaupt nicht versteht. Oder wenn ich eine Frau bin, die eine Fehlgeburt hatte, werde ich wahrscheinlich bei jemandem, der das auch erlebt hat, am ehesten Trost finden. Weil ich weiß, aha, sie hat es auch erlebt, sie hat die gleichen Dinge gefühlt und hat es geschafft. Und Jesus, ja, kennt wirklich alles, das wissen wir. Er ist den tiefsten, den untersten Weg gegangen und es gibt nichts, was er nicht verstehen könnte oder nichts, was er nicht selber durchgelebt hat, was uns betrifft. Ich habe das schon gesagt eben, aber ich glaube, es ist wichtig, das auch nochmal zu betonen und zu begreifen, dass eben Gott selber in der Person des Heiligen Geistes der wahre Tröster ist und der richtige Tröster. Auch wenn wir alle ein bisschen mithelfen dürfen, auch wenn wir mit anpacken dürfen, ist es immer noch der Heilige Geist und Gott, der uns Frieden, Ruhe und Kraft gibt. Manchmal unerklärlich, aber immer klar und deutlich. Dieses grundlegende Werk des Trostes ist immer seins. Und es ist deswegen auch gut, wenn wir Leuten begegnen mit einem Wort Gottes. Nicht pauschal oder irgendwas. Wir können uns einfach von Gott auch zurüsten lassen und zeigen lassen, was er jetzt auch vielleicht möchte, was dieser Mensch, der da traurig vor uns sitzt, hören soll oder was wir ihm sagen sollen. Es ist gut, wenn wir den Namen Jesu auf den Lippen haben, wenn wir ein Wort Gottes haben und wenn wir in der Seelsorge trösten, dann ja, es ist wichtig, Worte zu finden, die den Müden, den Kranken auch wieder aufrichten und dass wir dann nicht einfach nur sagen, ja, wird schon besser, halte mal durch oder so. Manchmal, wissen wir auch, ist es auch gut, einfach nichts zu sagen, das kann natürlich auch sein, da müssen wir uns von Gott führen lassen. Ja? Hiobs Freunde haben 7 Tage, ohne ein Wort zu reden, einfach mit ihm mitgelitten und auch das kann einfach dran sein und wichtig sein. Ja, wir haben eine Freundin, eine gute Bekannte, die in 2 Jahren, ich sag mal so 3 richtig heftige Schicksalsschläge erlebt hat, von der jeder Einzelne schon gereicht hätte, zu verzweifeln. Also, ich weiß nicht, aber ihr kennt sie ja nicht, ist weit weg. Also, der Mann ist gestorben, die Tochter wurde vergewaltigt und wurde anschließend auch noch drogensüchtig. Und das muss man erstmal irgendwie verpacken. Da weiß man auch nicht mehr, was man wirklich sagen kann solchen Leuten. Da kann man manchmal einfach vielleicht nur mitweinen und mit dabei sein. Und manchmal ist eben Gemeinschaft das Mittel der Wahl. Zusammen essen gehen oder mal anzurufen, spazieren zu gehen. Ich glaube, das kennen wir alle, wie wertvoll das ist, wenn einfach jemand da ist. Natürlich können wir still und leise oder auch laut mit denjenigen beten. Das ist natürlich völlig klar. Und am Ende ist es eben so, dass wir den Beistand Gottes herbeibeten müssen, weil keiner so trösten kann wie er. Hagar hat das auch erfahren, als sie von der Sarai verstoßen wurde. Sie ist geflohen und Gott selber ist ihr begegnet. Und sie nannte ihn, er ist ein Gott, der sich schauen lässt. Und das gilt auch für uns. Wenden wir uns an ihn, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Auch gerne schon vorher, aber der Trost ist Chefsache und niemand tröstet so gut wie er. Die ewige Herrlichkeit. Unser Text gibt 4 Gründe zu Protokoll, warum wir nicht mehr weinen werden. Also, der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Alte ist vergangen. Was Neues, die erneuerte Erde, ein neues, erneuertes Leben. Also 4 Umstände, die uns Tränen bereiten, werden im Himmel nicht mehr sein. Das ist uns ja zum Trost gesagt. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Wir werden durchs Tränental gehen, aber es gibt Hoffnung. Und ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste. Wenn wir keine Hoffnung hätten, dann, ja, dann könnten wir uns an einen Baum hängen, so wie der Judas. Aber unsere Hoffnung ist es ja, dass wir uns an den Herrn Jesus hängen. Und er wird nicht nur unsere Tränen abwischen, sondern er wird auch eben alle Gründe für unsere Tränen beseitigen. Alles das, was uns traurig gemacht hat. Und das wird auch, glaube ich, nicht mehr sehr lange dauern. Vielleicht ein paar Jahre, vielleicht ein paar Monate, vielleicht sogar auch nur ein paar Stunden. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt der Herr Jesus heute wieder. Das kann sein. Und es wird dann mit dem Wein vorbei sein, von heute auf morgen. Es wird keine Realität mehr sein. Das Werk Christi beseitigt alles, was Tod, Trauer, Schmerz, Leid, Geschrei beinhaltet. Kein Tod wird mehr sein. Mit dem Sündenfall kam der Tod in die Welt. Mit unserem Übergang in den Himmel wird der Tod vergessen sein. Der Tod wird uns keine Tränen mehr bereiten. Wir werden nie wieder auf eine Beerdigung gehen müssen. Wir werden auch nie wieder jemanden im Sterben begleiten müssen. Jesus weinte am Grab von Lazarus, weil der Tod ihn betrübte und weil der Tod der Feind des Lebens ist. Aber die größte Niederlage des Menschen wurde durch Jesus Christus besiegt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Heißt es, im Himmel werden wir nicht mehr über den Tod weinen. Keine Trauer wird mehr sein. Also wir werden keinen lieben Menschen mehr nachtrauern, den wir verloren haben. Behind this door there's peace. I'm sure I know there will be no more tears in heaven. Nochmal Eric Clapton. Also hinter dieser Tür, da ist Frieden. Ich bin mir sicher, im Himmel wird nicht mehr geweint. Und wisst ihr auch, wann er diese Zeilen gedichtet hat? Sag, bitte. Ja.
Mein Sohn ist gestorben, ist aus dem Fenster gestürzt, mit einem Versehen durch die Putzfrau oder was auch immer.
Ja.
Und war sofort tot.
Genau. Was war das? 53. Stockwerk. 5 Jahre alter Junge in New York. Genau, beim Putzen das Fenster aufgelassen und runtergefallen. Und um seine Trauer zu verarbeiten, hat er dieses Lied gedichtet. Und da muss ich auch immer dran denken, wenn ich das im Radio oder so höre. Kein Geschrei wird mehr sein. Also, es gibt keinen Zank, keinen Streit mehr, was uns auch, glaube ich, viel Tränen bereitet. Auch in der Gemeinde kennen wir das, ja? Zank und Streit. Aber seines Friedensreichs wird kein Ende mehr sein und auch der Streit wird vergessen sein. Im Himmel angekommen werden wir in echter, ungeheuchelter Harmonie zusammenleben. Kein Geschrei mehr zwischen uns. Kein Gezanke mehr zwischen Eheleuten. Und das Geschrei der Märtyrer, die Nero im Zirkus Maximus den Löwen zum Fraß vorgeworfen hat, wird auch verstummen. All das wird im Himmel vorbei sein, wenn wir in die Ruhe Gottes eingegangen sind. Und wenn wir nochmal an diese Märtyrer denken oder an die Christen, die da verbrannt wurden, ja, es war in einer Sekunde, ja, noch waren sie auf dem Scheiterhaufen, haben geschrien vor Schmerzen. Eine Sekunde später völlige Ruhe und Frieden. In einer Sekunde. So macht Gott das. Und man wird einfach auch gar nicht mehr an diese Dinge denken müssen. Es gibt keine Schmerzen mehr. Auch das wird uns keine Tränen mehr entrücken können. Keine Rückenschmerzen mehr, keine Knieschmerzen, aber auch keine seelischen Schmerzen mehr. Alles wird vorbei sein. Der Schmerz über Verachtung, vielleicht über den Gedanken, nie gut genug gewesen zu sein. Alles ist vorbei. Der Schmerz über andere verlorene Menschen. Ja, auch daran werden wir nicht mehr denken wahrscheinlich. Deswegen sollten wir umso mehr an die Menschen denken, die jetzt verloren sind. Ich lese noch mal den Psalm 56, Vers 9 zum Schluss. Meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen, sagt David. Gieße meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Verzeichnis? Also David wusste, dass er seine Tränen nicht selber sammeln musste, wie Nero oder so. Er wusste, dass Gott sie in seinem Schlauch hat. Dass er genau weiß, was mit ihm los ist. Und das ist das, was wir als Kinder Gottes wissen dürfen, dass Gott unsere Tränen sammelt, dass er uns erhört. Und Gott führt Buch darüber. Er weiß ganz genau, wie es mir und dir geht. Und das ist schon mal der allergrößte Trost. Und er hat es erlebt und er kann trösten. Und das ist die allererste Anlaufstelle für uns, dass wir zu Gott gehen müssen. Auf vielfachen Wunsch einer Einzelnen lese ich jetzt noch eine Geschichte vor. Ja, meine Frau sagt, ich soll auf jeden Fall auch nochmal vorlesen. Und zwar heißt diese Geschichte, das Beste kommt noch. Bei einer Frau war eine tödliche Krankheit festgestellt worden und man gab ihr noch 3 Monate zu leben. Sie begann, ihre Dinge zu ordnen. Sie hat dem Pfarrer um einen Besuch gebeten, damit sie ihren letzten Willen mit ihm besprechen konnte. Sie sagte ihm, welche Lieder auf ihrer Beerdigung gesungen werden sollten, welche Bibelverse gelesen werden sollten, mit welchem Kleid sie bestattet werden wollte, zusammen mit der Bibel im Arm. Als alles geregelt schien und der Pfarrer schon gehen wollte, fiel ihr plötzlich noch etwas Wichtiges ein. Warten Sie noch, da ist noch etwas, sagte sie aufgeregt. Ja, was denn noch? Fragte der Pfarrer. Es ist mir sehr wichtig, sagte sie, und ich möchte nämlich gerne mit einer Gabel in der rechten Hand beerdigt werden. Der Pfarrer sah sie an und wusste einen Augenblick lang nicht genau, was er sagen sollte. Jetzt sind Sie überrascht, nicht wahr? Fragte die Frau. Um ehrlich zu sein, ja, allerdings, erwiderte der Pfarrer. Die Frau begann zu erklären, wissen Sie, in all den Jahren, in denen ich die gesellige Veranstaltung in der Gemeinschaft besucht habe, beugte sich mit Sicherheit jedes Mal, wenn die Teller vom Hauptgang abgeräumt wurden, jemand vor und sagte, behaltet noch eure Gabeln. Das war für mich immer der schönste Augenblick, denn dann wusste ich, dass noch etwas Besseres kam, wie zum Beispiel ein samtiger Schokoladenkuchen, ein schöner Apfelstrudel. Darum sollen mich die Leute mit einer Gabel in der Hand im Sarg liegen sehen und sie sollen sich fragen, was bedeutet das? Und wenn sie sie fragen, dann sollen sie antworten, behaltet eure Gabeln, das Beste kommt noch. Dem Pfarrer stiegen Freudentränen in die Augen und er nahm die Frau bewegt in den Arm und es war ihm klar, dass dies wahrscheinlich das letzte Mal war, dass er sie vor ihrem Tode sah. Bei der Beerdigung sahen die Leute, die am Sarg vorbeigingen, die Frau in ihrem schönen Kleid mit der Bibel in dem Arm und einer Gabel in der rechten Hand. Immer wieder hörte der Pfarrer die Frage, was soll denn diese Gabel? Und immer wieder lächelte er und erzählte den Leuten von dem Gespräch, das er kurz vor ihrem Tod mit der Verstorbenen geführt hatte, über die Gabel und was sie für die Frau bedeutete. Also, denken Sie daran, das Beste kommt noch. Amen.